Es sind ja über dieses Projekt hinaus mindestens 60 weitere Staudämme geplant im brasilianischen Amazonasgebiet, die sehr gravierende Auswirkungen haben werden auf die indigenen Völker, die ja häufig als Fischer, als Jäger, als Sammler noch in der Region dort leben und ihre Lebensgrundlage komplett verlieren werden. Und Belo Monte hat aber auch darüber hinaus noch Konsequenzen, weil es ja ausgelegt ist als drittgrößter Staudamm weltweit, wenn er dann gebaut wird. Und damit hat er natürlich auch Auswirkungen aufs Klima.
Es ist ja so, dass das Interesse dieser Regierung ist ja auch immer, dass das jeweilige Land Fortschritt hat. Also in dem Fall der Staudämme ist es ja die Stromgewinnung. Andererseits sind eben die indigenen Völker durch solche Projekte bedroht. Wie kann man denn dieses Dilemma überhaupt lösen?
Es gibt da zwei Achsen, an denen ich entlang denken würde auch. Zum einen ist es ja so, dass die indigenen Völker nicht ja aus der Luft heraus agieren, wenn sie gegen solche Projekte protestieren, sondern sie haben ja Rechte. Sie haben sowohl auf der internationalen Ebene durch internationale Verträge der Vereinten Nationen Rechte, aber auch auf nationaler Ebene. Gerade in Brasilien sind ihre Rechte eigentlich sehr gut abgesichert, formal durch die Verfassung, dadurch, dass Brasilien sowohl die Konvention 169 der UN-Arbeitsorganisation, die ILO 169, ratifiziert hat, als auch die Deklaration zu den Rechten indigener Völker ratifiziert hat. Und alle diese Verträge, diese internationalen Verträge, schreiben ein Mitspracherecht der indigenen Völker fest für Projekte wie zum Beispiel Belo Monte. Dieses Mitspracherecht ist ihnen aber in diesem Fall, wie auch in vielen anderen Fällen, in anderen Ländern nicht gegeben worden, sodass das schon mal eine Basis wäre. Die andere Basis ist halt auch, dass man ein bisschen mehr drüber nachdenken sollte, verantwortungsvoll mit der Energie umzugehen, die man erzeugt. Vielleicht auch ein bisschen Energie sparen mit einzubeziehen. Zum Beispiel ist es bekannt durch Untersuchungen, dass wenn man Staudammprojekte baut, wie jetzt Belo Monte, und den Strom aber über weite Strecken transferiert in andere Gebiete, wo er dann verwendet werden soll, dass da sehr hohe Verluste sind an Strom und dass man sehr viel Strom einsparen könnte, wenn man da modernere Technologien verwenden würde. Ich denke, es gibt eine ganze Menge Ansätze, die man erstmal überdenken könnte, bevor man solche Megaprojekte umsetzt. Bischof Erwin Kreutler hat ja sehr deutliche Worte gefunden, gerade bei diesem Projekt, in dem er gesagt hat, die Regierung lügt.
Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand sozusagen? Wie weit ist er denn damit schon gekommen?
Der aktuelle Stand ist der, dass es auf der einen Seite, obwohl das Verfahren der Umweltprüfungen noch nicht abgeschlossen ist und obwohl noch diverse Klagenprozesse nicht abgeschlossen sind, eine Teilgenehmigung erteilt worden ist für das Projekt. Das bedeutet, dass im Augenblick halt ganz legal, wenn auch aus menschenrechtlicher Sicht bedauerlicherweise, mit der Vorbereitung der Bauarbeiten begonnen werden kann, also Wegebau möglich ist und Siedlungen gebaut werden können für die Bauarbeiter. Es hat dort auch in den letzten Wochen schon die ersten Konflikte gegeben mit Einwohnern aus Altamira, die jetzt eben weichen sollen für die ersten Infrastrukturmaßnahmen des Projektes. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber schon auch die, dass die Proteste natürlich trotzdem weitergehen und dass die indigenen und auch die nicht indigenen Flussanrainer, die ja ganz gut organisiert sind und auch international eine ganz gute Unterstützungsbasis haben, natürlich nicht aufgeben und weitere Wege suchen mit immer neuen Eingaben, einmal darauf aufmerksam zu machen, dass sie gehört werden wollen und zum anderen eben auch die Kritikpunkte an dem Projekt immer wieder zu unterstreichen.
Würden Sie sagen, dass sich die indigenen Völker in den letzten Jahren mehr wehren als früher? Ich habe gelesen, dass zum Beispiel die Yanomami in Brasilien, dass die teilweise sogar schon das Internet nutzen, um Fotos von korrupten Goldgräbern an Nichtregierungsorganisationen zu schicken. Das ist dann anscheinend schon so die zweite Generation, die dann meinetwegen ins Internetcafé geht und solche Bilder verschickt. Können Sie das bestätigen? Also gibt es da vielleicht auch so eine Entwicklung, dass sich der Protest besser, effizienter organisiert auf Seite der indigenen Völker selbst?
Sie benutzen die modernen Kommunikationsmittel, das haben Sie ganz richtig gesagt, ganz vielfach. Das machen nicht nur die Yanomami, das machen viele andere auch. Die Ashaninka zum Beispiel in Acre. Es gibt viele andere Beispiele, die haben häufig so kleine Solaranlagen, um die Energie zu erzeugen, die sie dann brauchen für ihre Rechner, um ins Internet zu gehen. Das ist schon so, denke ich, dass es eine neue Generation gibt, eine jüngere Generation gibt, die lernen, mit unserer Kommunikationstechnologie umzugehen, die gut gebildet sind, die sich in, ja, etwas vereinfacht gesagt, in unserer Welt bewegen können, aber trotzdem gleichzeitig ihre eigenen Wurzeln, also in ihrer Kultur, weiterhin verwurzelt sind.
Energiegewinnung durch Wasserkraft, das hört sich ja erstmal ganz gut an, also saubere Energie. Einen ähnlichen Fall haben wir beim sogenannten Biotreibstoff. Der wird ja, glaube ich, aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen. Und dafür werden dann Teile des Regenwaldes Waldes abgeholzt. Ist das nicht eine Schieflage? Also auch, wir sind ja auch, wir sitzen ja auch dem Biotrend auf. Wir wollen ja auch nachhaltig wirtschaften, zumindest in den Industrieländern gibt es ja auch ein neues Bewusstsein. Was kann man denn tun, um diesen Gegensatz zu überwinden?
Also in erster Linie natürlich aufklären, Informationen verbreiten, zum Beispiel zum Thema Wasserkraft. Wasserkraft ist nicht automatisch eine, oder Wasserenergie ist nicht automatisch eine saubere Energie. Es ist schon so, dass gerade in tropischen Gebieten die Umweltbelastung durch Treibhausgase sehr stark ist, durch Stauseen, weil das organische Material unter der Wasseroberfläche halt verrottet und dann abgast. Es ist, denke ich, schon wichtig, immer darüber nachzudenken, auch wie sinnvoll verwenden wir eigentlich die Energie, die erzeugt wird. Diese ganzen Kraftwerke sind ja auch ein enormes Geschäft für die Leute, für die Firmen, für die Konzerne, die diese ganze Infrastruktur halt bauen. Vielleicht brauchen wir ja gar nicht so viel Energie, wenn wir ein bisschen bewusster und ein bisschen sparsamer, nachhaltiger damit umgehen. Das gilt genauso für Zuckerrohrplantagen, für Ethanolgewinnung. In Brasilien ist das ja ein großes Thema. Oder für Sojaplantagen. Oder eben jetzt in letzter Zeit auch vermehrt für Ölpalmenplantagen, die eben auch ganz stark angelegt werden, auch in Lateinamerika, in Kolumbien zum Beispiel, um einfach den Energiehunger von unserer ersten Welt zu befriedigen.